Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ich dachte, wir hätten heute mal Podcast mit Umgebungsgeräusch, also sprich Weinberg. Und wir haben es auch echt versucht, der Florian und ich. Ich bin heute in Reichholzheim beim Florian Erlenbach. Und wir haben das ganze Equipment erstmal im Eichholzheimer Fürst aufgebaut, im Weinberg. Hat aber nicht geklappt. War einfach dann doch ein bisschen zu windig, was aber für den Weinbau eigentlich ganz gut ist. Hallo Florian.
Ja, hallo lieber Christoph. Ja, du sprichst davon. Wir haben schon ein paar Versuche gestartet bei uns auf der Anhöhe, dem Reichholzheimer Fürst, unsere Heimatlage. Leider hat es nicht sollen sein. Der Wind, den wir normalerweise sehr gerne auch im Weinberg haben für unsere Produktion, der uns ja viele Vorteile auch mit einbringt, hat jetzt heute mal bewiesen, dass er auch nachteilig sein kann, und dementsprechend sind wir jetzt hier ja ohne Umgebungsgeräusche unterwegs.
Genau, man braucht einfach ein bisschen anderes Equipment für den Weinberg. Jetzt ist es ruhig, wir können uns einfach auf das konzentrieren, was du machst. Und das finde ich ja hochspannend. Ich habe das jetzt ein paar Jahre lang verfolgt. Wir haben ja auch tatsächlich beruflich miteinander zu tun gehabt in den letzten Jahren, weil ich eben auch für euch, also für dich und deinen Bruder, eben für das 2020 gegründete Weingut eben auch ein bisschen was getextet habe. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich schon etwas früher vom Sebastian Schür, der ja auch ein eigenes Sektweingut hat mit seiner Frau zusammen, der Laura Burkhard Schür, eine Flasche Pinot von euch in die Hand gedrückt bekommen habe und dachte, wow, das ist spannend, das ist interessant, da tut sich was Neues. Und wer jetzt denkt, okay, wo sitzen die denn überhaupt, wo ist denn Reichholzheim? Reichholzheim ist im Taubertal. Und erzähl mal ein bisschen was zum Taubertal, weil auch das ist ja eine ganz spannende Geschichte.
Genau, wir sind in Reichholzheim zu Hause, ganz im Norden von Baden-Württemberg, im Anbaugebiet Baden auch noch. Viele haben das Taubertal vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, weil das Taubertal früher mal ein ganz bedeutendes Anbaugebiet war, auch ein sehr, sehr großes Anbaugebiet, geprägt durch ursprünglich Terrassenweinberge, auch direkt an der Tauber, und ist dann aber, ich sag mal, immer mehr und mehr in Vergessenheit geraten, auch durch die Teilung in drei Anbaugebiete. Wir sind hier ganz unten an der Mündung zum Main im badischen Bereich. Wenn man die Tauber weiter hochfährt, kommt man dann in den württembergischen Bereich um Martelsheim rum, Bad Mergentheim, den man vielleicht auch als Kurort schon mal kennt. Und dann ganz oben in Rodenburg ob der Tauber sind wir natürlich schon in Franken zu Hause. Und daher haben wir hier an 100 Flusskilometer drei verschiedene Anbaugebiete, die, ich sag mal, lange Zeit auch sehr genossenschaftlich geprägt waren und jetzt aber sukzessive auch immer mehr Nebenerwerbsbetriebe rausgesprungen sind und die ihr ja Potenzial an der Tauber sehen und da auch eigene Direktvermarktungsweine produzieren möchten. Und es ist sehr historisch auch, unsere Weinberge, der Reichholzheimer Fürst, das geht zurück bis 1476, wenn man so andere Weinberge, jetzt auch bekannte Weinberge, mit denen ich eben auch beruflich zu tun hatte, mit dem Escherndorfer Lump zum Beispiel, der ist 1655, oder der Bürgstädter Hunsrück ist, soweit ich weiß, 1566, also alles Weinberge, die urkundlich erst eine jüngere Geschichte haben als der Reichholzheimer Fürst, kann man schon davon ausgehen, dass es sehr, sehr bedeutsam ist. Und man geht davon aus, dass Zisterzienser-Mönche hier den Weinbau ins Taubertal gebracht haben. Man geht auch davon aus, dass die sich hier niedergelassen haben, weil die Böden sehr ähnlich dem Burgund auch sind. Und die haben sich wahrscheinlich gedacht, hey, mit den Böden kennen wir uns aus, da wissen wir, was wir zu tun haben. Wir bleiben jetzt hier einfach mal, werden hier sesshaft. Und dementsprechend haben wir hier einen Großteil an Muschelkalkböden, aber auch umso näher man an die Tauber kommt, geht man dann in den sandigen Buntsandstein auch über.
Ja, lass uns nochmal bei der Geschichte bleiben. Wir sind ja vorhin, haben wir einfach mal eine Runde auch gedreht hier, an anderen Weinbergen, alten Weinbergen, auch Terrassenweinbergen vorbei zum Kloster. Das Kloster ist wie alt?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also der Reichholzheimer Satzenberg, an dem wir vorbeigefahren sind, die letzte bewirtschaftete Terrassenanlage hier im badischen Bereich vom Taubertal, das geht ins 8. Jahrhundert zurück.
Also schon ins 8. Jahrhundert zurück. Das ist sehr früh.
Sehr, sehr früh, genau. Ja. Da kann man wohl, im Kloster ist auch unser Staatsarchiv, da kann man auch ja Urkunden erkennen, wo es eben der Reichholzheimer Satzenberg schon im 8. Jahrhundert erwähnt wurde. Und wie lange das Kloster jetzt direkt besteht, kann ich gar nicht genau sagen. Es hat auch immer verschiedene Besitztümer.
Ja, es hat ja auch verschiedene Bauphasen gegeben, denke ich mal. Ne?
Genau. Es war stark durch Fürst-Löwenstein auch geprägt, weil viele Wäldereien und auch Weinberge ums Kloster herum durch Fürst-Löwenstein Besitztümer auch entstanden oder aufgebaut wurden.
Klammer auf, auch ein und, berühmtes Weingut in Franken und hat ja auch Besitz im Rheingau.
Genau, mhm. Ja. Und, ja. So ist da immer wieder auch ein Besitztumswechsel die letzten hunderte, tausende Jahre gewesen, wo man das sicherlich nachverfolgen kann, aber wo ich jetzt nicht genau sagen kann, wir setzen hier die Nadel, da ging alles los. Und vermutlich waren das alles auch mal eben Siedlungen, die irgendwo auch mal, wo sich Leute niedergelassen haben, weil eben auch der Fluss direkt angrenzend ist, die Tauber. Die Tauber ist zwar nicht der Riesenfluss, aber schon auch ein schöner idyllischer Fluss, mit einer Breite von 12 bis 15 Metern, wo man da drin auch wunderbar schwimmen kann. Und
ich habe vorhin welche im Wasser stehen sehen. Ja. Genau. Es ist ja auch ein heißer Tag, muss man dazu sagen. Ja. Eigentlich ideal, einfach mal in den Fluss zu steigen. Ja. Ist ja auch ein ganz ruhiger.
Hier wunderbar auch. Allein der Taubertalradweg, der 100 Kilometer an der Tauber entlang geht, ist sehr gut beschattet auch. Man kann wunderbar, wie du auch festgestellt hast, mit dem Zug hier anreisen, selbst von Hamburg nur 2 Umstiege bis nach Reichelsheim. Die Fahrzeit war, denke ich, auch ziemlich erträglich.
Ist alles gut gelaufen, genau. Und wenn man dann in Lauda ankommt, dann sieht man eben auch schon die ersten Weinberge, also auch steile Weinbergslagen. Das Spannende ist ja, und was natürlich auch ein bisschen bitter ist, ist eigentlich tatsächlich die Geschichte, die mit Napoleon ja einen starken Bruch erlebt hat. Das heißt, das Taubertal war wirklich mal eines, glaube ich, der größten Weinbaugebiete in Deutschland und auch eines der bekanntesten oder berühmtesten. Und der französische Kaiser hat dann das Ganze dann später an seine Vasallen, ja, auf seine Begünstigten aufgeteilt. Und daraus ist dann letztlich entstanden ein zersprengtes Gebiet, das heute in 3 Weinbaugebieten ansässig ist.
Ja. Leider Gottes wurde daraus ein Flickenteppich. Also wenn wir uns hier treffen für irgendwelche Jungweinproben oder auch verschiedene Events, uns hat jeder immer mal mindestens 50 Kilometer zu fahren, wenn man sich irgendwo in der Mitte treffen möchte, von Rothenburg bis nach Bad Mergentheim oder von hier bis nach Bad Mergentheim. Man kennt die Leute zwar, aber ich beneide zum Beispiel da auch die Rheingauer, wenn ich da als in Geisenheim unterwegs bin und denke mir, ja, hier ist eine Ortschaft nach der nächsten, wo Wein angepflanzt wird. Da ist ein toller Austausch da. Wir haben hier im unteren Bereich vom Taubertal auch schöne neue Betriebe, die jetzt auch vor kurzem erst gegründet wurden. Mhm. Da herrscht ein sehr reger Austausch auch. Man sieht sich im Weinberg, aber auch so, wenn man doch irgendwo mal unterwegs ist im Weinberg, einsam bei seiner Weinbergsarbeit, kann man doch auch übers Headset mit dem Kollegen, der vielleicht einen Steinwurf weiter in der Nachbarortschaft ist, sich mal austauschen. Hey, wie machst du das? Ist es bei euch auch so? Dementsprechend möchte ich da nicht jammern. Aber natürlich ist das Netzwerk extrem wichtig, auch im Weinbau. Mhm. Und da muss man halt einfach schauen, dass man das aufrecht gehalten bekommt auch.
Ja. Jetzt gehörst du zu den wenigen, sage ich mal, die tatsächlich in diesem Tal arbeiten und sich gerade, ich meine, ihr habt euch erst 2020 gegründet, du und der Philipp, sich einen Ruf aufbauen. Ansonsten gab es ja tatsächlich nicht viel. Das Weingut Schlör ist, wenn dann ist es das Weingut Schlör hier aus der Ecke, was bekannt ist, der Stefan Krämer, Leute, die den Podcast schon lange hören. Ich habe mit dem Stefan ja 2016 auch mal einen Podcast gemacht. Der sitzt ja dann im fränkischen Teil vom Taubertal. Aber insgesamt ist es eben tatsächlich ein verwunschenes, aber auch eben ein bisschen vergessenes Tal, was den Weinbau angeht, was ihr ändern wollt. Und wie du gerade sagst, auch Jüngere ändern wollen. Aber letztlich war es bei euch in der Familie dann auch nicht anders, ne? Also ich meine, ihr hattet, sagtest du, 2012 noch 0,4 Hektar. Das heißt, du kommst eigentlich aus einer Weinbaufamilie, aber das ist dann sukzessive auch immer weniger geworden, ne?
Ja, man muss es letztendlich so sehen, sowohl meine Mutter als auch mein Vater stammen aus einem landwirtschaftlichen Gemischbetrieb, oft mit ein paar Viechern hier im Ort in Stallungen unterwegs, ein paar Schweine, ein paar Kühe und dann wurde doch auch irgendwann mal vielleicht in Weinberg investiert, Weinberg angepflanzt, dass man da eben auch noch ein weiteres Arbeitsgebiet hat, in dem man sich auch aufhalten konnte, um Geld zu verdienen. Und es war hier nie so, dass der Weinbau die allererste Geige gespielt hat, sondern es war immer, der ist immer so ein bisschen mitgeschwungen. Auch die Trauben wurden in die Genossenschaften abgeliefert, die hier im Taubertal sowohl im badischen als auch im württembergischen Teil weit verbreitet sind auch.
Ja.
Und damit waren die Trauben einfach weg. Und wir haben uns dann aber das Ziel gesetzt, dass wir 2017 die Verträge mit der Genossenschaft kündigen, weil wir hier im Taubertal auch, glaube ich, eine tolle Grundlage haben. Wir haben hier eine kühle Region, wir haben wahnsinnig tolle Böden, die in der Zukunft vielleicht auch hier und da nicht bei allen Situationen durch den Klimawandel begünstigt sein können. Aber ich glaube, wenn wir die Spätfriste im April und Mai überstehen, haben wir hier ein wahnsinniges Potenzial und können da tolle mineralische Weine auch produzieren. Und das war unser Ziel. Wir haben den Aufbau dann so gewagt, dass wir gesagt haben, wir pflanzen ein paar Weinberge selbst auch, haben mit einem Silvaner angefangen, weil Silvaner war für mich durch meine Ausbildung auch so die Rebsorte, wo man vielleicht am wenigsten auch falsch machen kann, wenn man da mit 18, 19 anfängt, irgendwo einen Rebstock in den Boden zu setzen. Muss man, glaube ich, auch ein bisschen was pflanzen, wo man einfach auch weiß, okay, wenn man da jetzt mal Mist baut, der verzeiht es einem noch am ehesten und man kann da, irgendwo treibt da immer noch was aus. Deshalb haben wir uns anfänglich mit einem Silvaner Weinberg beschäftigt.
Obwohl das jetzt nicht das typische Silvaner-Gebiet hier ist. Ne? Also es gibt Silvaner, aber es ist jetzt nicht das, wofür dieser Teil von Taubertal jetzt bekannt wäre. Ne?
Sicher. Wenn man jetzt so ein bisschen noch in der Geschichte bleibt, ursprünglich war das Taubertal schon auch sehr stark Portugieser geprägt, dann Müller-Thurgau und Gutedel. Das waren eigentlich so die ganz alten ursprünglichen Rebsorten.
Wobei wir bei Altern von den letzten 100 Jahren sprechen.
Genau, genau. Ja, also
weil Portugieser gibt es ja noch nicht so lange,
Müller-Thurgau auch nicht. Zeitreise zurück, genau. Und dann kam dieser Schwarzriesling-Hype einmal Anfang der 80er, wo sehr, sehr viel Schwarzriesling auch gepflanzt wurde. Aufgrund der Winterhärte, der Winterfrosthärte haben wir hier Weinberge, die sind im oberen Bereich mit Müller-Thurgau beispielsweise gepflanzt und nach unten raus mit Schwarzriesling, weil man davon ausgegangen ist, der Schwarzriesling ist winterfrosthärter. Und dann ging es nochmal los, ich sag mal so wahrscheinlich ab 95 bis 2003, wo hier auch verstärkt im Tal Schwarzriesling gepflanzt wurde. Ich denke natürlich, zum einen wollte das die Genossenschaften so, aber zum anderen hat man immer noch so ein bisschen im Hintergedanke gehabt auch, was passiert, wenn es im Winter wirklich mal wieder richtig kalt wird, wie kommen wir da sauber raus? Und der Silvaner hat eine untergeordnete Rolle, aber ich glaube, mittlerweile ist es die zweitwichtigste Rebsorte im Taubertal, auch was die weißen Rebsorten angeht. Mhm. Und bei Rot ist es ganz klar, Schwarzriesling, Spätburgunder, das sind unsere roten Rebsorten, die hier
die ja wahrscheinlich alle sind. Drei auch eine längere Tradition haben als jetzt, eigentlich längere Tradition als Müller-Thurgau so und Portugieser. Ja. Ich meine, also wenn wir hier Zisterzienserkloster hatten, dann ist ja die Geschichte wahrscheinlich ähnlich wie an anderen Standorten in Deutschland. Also letztlich waren das ja alles Ableger von französischen oder burgundischen Klöstern, die hier Nebenklöster aufgebaut haben und dann teilweise auch ihre Rebsorten mitgebracht haben oder eben auch teilweise aus dem Osten bekommen haben. Aber die guten Sorten waren dann eben die sozusagen fränkischen Sorten, ne? Oder französischen Sorten.
So ist es auch. Also es ist ja bei uns auch so, wir sind Baden-Bereich Tauberfranken. Das Taubertal wäre ja theoretisch die Landweinregion, die man auch über die drei Anbaugebiete hinweg produzieren könnte. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch Trauben aus Rodenburg, aus Magelsheim und aus Reichelsheim kaufen, macht daraus einen Wein, dann wäre es der Taubertäler Landwein Müller-Thurgau. Da spielt das Taubertal die Rolle. Das ist dann die geschützte geografische Angabe. Wenn wir dann aber in das Anbaugebiet Baden reingehen, dann sind wir Tauberfranken. Und das bringt natürlich auch eine gewisse Verwechslungsgefahr mit sich. Deshalb sind wir schon auch sehr fränkisch geprägt. Hier und da kommt es auch mal vor, dass wir auf einer Karte uns bei Franken wiederfinden, weil es einfach auch komplex ist. Franken ist nicht weit entfernt. Wenn man nach Wertheim geht, auf der einen Mainseite ist Wertheim, das ist badisch, auf der anderen Mainseite hat man Kreuzwertheim, das ist bayerisch. Als wir gerade durch die Weinberge gefahren sind, habe ich auch zu dir gesagt, da schau mal Richtung Westen, da sehen wir schon die Windräder, die im fränkischen Bereich sind. Bürgstadt ist nur Luftlinie 15 Kilometer von uns hier entfernt. Also selbst wenn man nach Westen fahren würde, würde man nach Bayern fahren. Dementsprechend sind wir hier wirklich schon ein bisschen die Exoten auf der badischen Landkarte. Ja.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen an den Bayerischen Bodensee, der ja auch irgendwie tatsächlich zu Bayern gehört, aber weinbaurechtlich dann zu Württemberg, aber vom fränkischen Weinbauverband eigentlich wiederum betreut wird, ne? Also es ist ja auch ein bisschen verrückt. So hört sich das hier auch so ein bisschen an. Und wenn du sagst, dass man für den Landwein eigentlich aus dem gesamten Taubertal dann die Trauben zusammennehmen kann, dann wäre es ja idealerweise nur ein weiterer Schritt, um irgendwann aus diesem Taubertal dann auch wieder einen eigenen Bereich zu machen.
Also wenn es nach mir geht, sofort. Ich hätte da Bock drauf. Das wäre genau das, was ich mir vorstelle. Aber ich glaube, da sind einfach auch die Fronten leider Gottes so verhärtet, dass das in naher Zukunft nicht sein wird.
Und dafür gibt es vielleicht auch noch zu wenig Winzer wieder, ne? die das über die ganze Strecke hinweg betreiben. Ja. Du bist noch jung. Aber du hast schon viel Erfahrung. Wann bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, dann tatsächlich auch in diesen Bereich zu gehen? Also ich meine, du bist jetzt in einem Ort, wo der Weinbau so stark war und irgendwann dann aber auch schwächer geworden ist. Du hast auch von den Genossenschaften erzählt, die früher hier auch noch abgefüllt haben und dann aber auch weggezogen sind letztlich. Das heißt, hier ist immer weniger geworden an Weinbau, also viel weniger präsent. Und du hast dich trotzdem dafür entschieden, Weinbau zu betreiben. Was war der Auslöser?
Ja, ich sag mal so, man muss da ein bisschen zurückgehen in die Realschulzeit. In der 7. Klasse steht für jeden ein Pflichtpraktikum an. Während den Faschingsferien oder unmittelbar danach soll man mal in verschiedene Berufe reinschnuppern. Und ich habe ein Praktika gemacht als Landmaschinenmechaniker, als Weinküfer hier in der örtlichen Genossenschaft auch und noch in der Industrie. Und ich muss ehrlich sagen, die Landmaschinenmechanikerzeit hat mich irgendwie ein bisschen gelangweilt, hat mich nicht begeistert. Auch in der Industrie, die hat zwar ihre Vorzüge, aber es hat mich auch nicht komplett abgeholt. Und hier hatten wir einen tollen Kellermeister im Ort, der die Weine für die Genossenschaft ausgebaut hat. Ein super netter, lustiger Typ, der aber auch sein Wissen weitergeben wollte. Und so habe ich mich dafür entschieden, dass ich dann eine Weinküferausbildung mal ganz ursprünglich mache, weil ich auch gar keine Lust hatte auf die Weinbergsarbeit. Für uns war es so, wir sind mit dem Zug von der Schule heimgekommen, die Mutter hat uns gepackt, wir sind raus in Weinberg gefahren und haben da draußen in der Hecke gespielt oder so. Da hatten wir schon noch Spaß dran, aber sobald wir dann irgendwo auch älter wurden, war es dann schon so, man langt mit hin oder man muss mit hinlangen und mir konnte da nichts Besseres passieren, wie dass es dann im Weinberg zeitnahes Regnen angefangen hat, sodass wir hier rein konnten. Aber natürlich waren wir da nicht im Haus, sondern dann bin ich halt auf den Sportplatz gegangen und da war der Regen dann nur halb so dramatisch und deshalb habe ich mich dann auch dafür entschieden, ich gehe erstmal in den Keller, mache eine kellerwirtschaftliche Ausbildung in Würzburg auch. Das hat mir mega getaugt. Man hat auch einfach einen Einblick bekommen, was passiert im Keller.
Du warst im stattlichen Hofkeller, ne?
Genau, ja. Genau. Ich habe da 2009 mit meiner Ausbildung schon angefangen, als 16-Jähriger nach der Realschule. War natürlich auch dann ein langer Ritt von hier mit dem Zug und Bus nach Würzburg zu fahren, mit mehreren Umstiegen. Aber das war die Ausbildung, die mich letztendlich dann am Anfang am meisten begeistert hatte. Während der Zeit ist mir dann aber bewusst geworden, die anderen reden immer über Weinberge, die sie daheim noch bewirtschaften. Es wäre vielleicht mal ganz spannend, wenn ich auch noch eine weinbauliche Ausbildung mache. Und so ist es dann auch gekommen. Ich habe dann noch eine Winzerausbildung drangehängt, die ich dann auf 2 Jahre auch verkürzen konnte.
Weil du schon einiges da in der Ausbildung zum Weinküfer gemacht hast. Sag nochmal kurz, Weinküfer, also Küfer ist ja ein sehr alter Traditionsberuf. Was lernt man da genau?
Ja, viele verwechseln erstmal den Weinküfer auch mit dem Fassküfer. Der Fassküfer ist ja wirklich auf die Fässer spezialisiert, der die Fässer auch zusammenbaut, der in die Wälder geht und so weiter. Mit dem hatte ich rein gar nichts zu tun.
Ah, okay, das war mir auch nicht klar. Ich dachte, das wäre auch mit drin.
Nee, also wir haben mit Fässern, natürlich haben wir die Fässer gefüllt und leer gemacht. Und das war aber eigentlich alles, was wir mit Fässern auch zu tun hatten. Bei uns war das Kerngebiet, der staatliche Hofkeller hat eine Zentrale, die ist in Würzburg unter der Residenz. Die Residenz in Würzburg ist für viele schon auch ein bekanntes Wahrzeichen von Würzburg. Und unten drunter ist die Residenz komplett unterkellert. Das sind wunderschöne, riesige Keller, auch große Holzfasskeller. Und wir haben dann von den Außenbetrieben vom Untermain bis hoch in Steigerwald haben wir dann die Trauben abgeliefert bekommen und haben dann da wirklich mit der Traubenverarbeitung angefangen. Das heißt, wir hatten die Trauben dann, haben die Trauben abgepresst und dann ging der komplette Ausbau los bis hin zur Abfüllung und dann eben auch das Versenden von den Paketen, von den Paletten. Das war rein kellerwirtschaftlich. Mhm. Also wenn man jetzt im Winter auf die Arbeit gefahren ist, ist man frühs bei Dunkelheit in den Keller, hat im Keller dann gearbeitet und abends, wenn man dann Feierabend hatte, war es auch wieder dunkel. Da waren wir mal froh, wenn man zur Mittagspause mal so ein paar Sonnenstrahlen abgekriegt hat, weil sonst war das ein bisschen ein tristes Kellerdasein sicherlich auch. Aber im Nachgang würde ich sagen, das war genau die richtige Entscheidung. Erstmal auch zu verstehen, was passiert da im Keller, wenn man verschiedene Arbeitsschritte auch angeht und wie unterscheiden sich dann vielleicht auch die Weine. Aber natürlich hat man dann festgestellt, das ist nicht alles. Das ist, der Keller ist zwar entscheidend, der kann viel kaputt machen, aber letztendlich würde ich auch so im Nachhinein sagen, ist im Weinberg einfach das entscheidend. Wenn man im Weinberg, und das sage ich auch heute, alles gibt und da dann die Trauben erntet, kann man sagen, man hat 100%. So erkläre ich es auch immer den Azubis, die ich auf der Arbeit teilweise betreuen kann oder auch Gästen, wenn die uns hier besuchen. Man hat 100% und durch jeden Arbeitsschritt verliert man ein paar Prozentpunkte. Man kann keine Trauben in die Flasche drücken, das ist Bullshit, das funktioniert nicht. Mhm. Aber man kann durch gewisse Arbeitsweisen die Qualität möglichst hoch halten und daher habe ich mich dann dazu entschieden. In Franken ist es so, dass man die Winzerausbildung bisher immer mit einem Berufsgrundschuljahr gestartet hat und dann zwei Vollzeitausbildungsjahre auf dem Betrieb, wo man einmal die Woche in die Berufsschule gehen durfte, musste. Das kann man sich jetzt aussuchen. Manche sagen so, manche sagen so. Und das war folglich für mich die komplett richtige Entscheidung auch.
Ja, du hast es bei Horst Sauer gemacht.
Korrekt, genau.
In Escherndorf, auch ja, einer der bekanntesten Betriebe in Franken auf jeden Fall.
Ja, und das hat mir sehr, sehr gut getan, auch die Ausbildung da zu machen. Auch hier ist ein bisschen was Persönliches bei mir im Umfeld eben gewesen. Mein Vater ist verunglückt, als ich sehr, sehr jung war. Ich war 6 Jahre alt, mein Bruder war 3 Jahre alt. Und man hat sich schon sehr, sehr gut um uns gekümmert und hier und da vielleicht auch zu gut. Das heißt, wir haben schon auch immer so den einfachsten Weg für uns selber vielleicht wählen dürfen. Wenn wir im Nachgang ehrlich zu uns selber sind, haben wir da schon auch, ich sag mal, vielleicht hier und da eine gepemperte Kindheit gehabt auch. Und wer die Weinberge in Escherndorf kennt und auch den Anspruch vom Horst und der Sandra Sauer, wie perfektionistisch die Weinberge auszusehen haben und was für eine Struktur man da auch vorgelebt bekommt, kann ich jetzt sagen, es war für mich eine super prägende Zeit auch. Die 2 Jahre Ausbildung plus noch 1 Jahr hintendran auch. Ich konnte da wirklich extrem viel vom Horst und der Sandra auch lernen, wie man ja einfach mit einer Struktur, wie man mit einem Plan an die Sache rangeht. Das fängt an beim Auto rückwärts in die Garage stellen, dass die Reifen gerade stehen müssen oder dass man im Weinberg die Stickel mit der Wasserwaage stellt und wenn man während der Weinlese durch den Keller gegangen ist, wenn wir Feierabend gemacht haben, hat es so ausgeschaut, als wäre hier nie eine Schlacht geschlagen worden tagsüber, weil alles perfektionistisch an Ort und Stelle war, außer natürlich die Geräuschkulisse, man hat die Gärung gehört, sonst war rein optisch alles an Ort und Stelle und das hat mich wahnsinnig beeindruckt und hat mir natürlich auch gerade rückblickend viel gegeben, wo ich dann einfach auch für mich selber mal vielleicht auch einen gewissen, auf Deutsch gesagt, Arschtritt bekommen habe, dass ich da dann auch aus mir rausgekommen bin und dann einfach auch den Ehrgeiz, den man in sich hat, gepackt hat, zu sagen, okay, jetzt fangen wir an zu planen. Deshalb vielleicht auch der Silvaner als Anfangsrebsorte, die wir gepflanzt haben, ist natürlich auch eine fränkische Rebsorte, die da bei Sauers oder auch allgemein in Volgach, in Escherndorf und so weiter sehr, sehr heimisch ist. Damit kennt man sich aus. Ja. Und deshalb war dann auch die Entscheidung auf Silvaner. Und so ging dann eben meine Reise hier weiter. 2017 haben wir dann die Verträge mit der Genossenschaft gekündigt. Da waren wir flächentechnisch dann schon ein bisschen größer.
Aber du warst noch bei Manningcor. Hast du Praktikum gemacht? Oder?
Genau. Ich habe während meiner Winzerabschlussfahrt habe ich den Kellermeister ganz direkt gefragt, hey, das ist hier mega, das gefällt mir. wie schaut's aus, habt ihr für 2015 schon jemand? Ich hätte Bock, bei euch hier mitzuarbeiten. Und ah ja, du bist ja früh dran, waren ja noch 1,5 Jahre hin. Wenn du dich jetzt meldest, kriegt man das hin. Mhm. Und so bin ich dann 2015 für die Weinlese in Südtirol, in Kaldern bei Manninchor gewesen. War auch eine wahnsinnig tolle Zeit, allgemein landschaftlich, aber auch das Gebäude. Auch da nochmal eine ganz andere Betriebsstruktur. Auch mal so der erste Kontakt zum biologisch-ökologischen Weinbau auch.
Was passiert biodynamisch da? Sogar.
Biodynamisch, genau. Was, in welche Richtung geht es? Was muss man vielleicht auch beachten? Und mir hat es so gut gefallen, eigentlich waren 4 Monate geplant und dann habe ich aber noch ein bisschen dran gehängt und bin erst im Ende März wieder zurückgekommen und konnte da unten noch den Rebschnitt mitnehmen, auch da nochmal spannende Thematiken, Rebschnitt, wie geht man vor, wie lernt man einen Stock kennen, auch mitnehmen. Und mir war aber klar, spätestens im April muss ich wieder da sein, weil ich wollte 2016 im April einen Spätburgunder pflanzen. Und der pflanzt sich nicht von alleine. Unsere Mutter unterstützt uns wahnsinnig viel oder allgemein unsere Familie auch. Und mein Bruder war da gerade auch noch 20 und oder 19 sogar. Und dann war klar, ich muss spätestens im April wieder daheim sein, weil irgendwie muss das auch koordiniert werden. Und ich wollte, weil ich mir einen Kopf gesetzt habe, wir machen eine Handpflanzung und da habe ich sowieso auch von meinen guten Freunden so ein bisschen den Vogel gezeigt bekommen. Überall fährt die Pflanzmaschine durch, du möchtest von Hand pflanzen. Aber das habe ich mir in den Kopf gesetzt und wer mich da kennt, der weiß, was ich mir so ein bisschen in den Kopf setze. Das ziehe ich auch durch und dann haben wir da eben im April 2016 die ersten Spätburgunderreben für uns im Betrieb gepflanzt. Und so bin ich dann wieder in die Heimat gekommen.
Und hast auch 2016 bei Bruder Fürst angefangen?
Genau, ja, ich habe 2016 dann auch mir so zusammengesponnen, hey, Weißwein habe ich jetzt schon im Hofkeller mitgemacht, auch bei Sauers. Wie schaut es jetzt aus? Jetzt fehlt eigentlich noch so der Rotwein, die Spätburgunder in Südtirol haben mich auch begeistert. Schauen wir mal, ob da eine Möglichkeit besteht irgendwo. Bürgstadt ist nicht allzu weit von uns entfernt, tatsächlich sogar von den Betrieben, wo ich jetzt gearbeitet habe, der nächste Betrieb. Ich fahre nur 1/2 Stunde auf die Arbeit, was auch ein Stückle ist, aber jetzt nicht die Riesenentfernung wie Escherndorf, 1 Stunde oder auch der Hofkeller, 40 Minuten, sondern das ist hier über die Höhe relativ ländlich geprägt, auch schnell zu fahren. Und dementsprechend bin ich dann da 2016 bei Paul und Sebastian Fürst gelandet. Eigentlich als Praktikant, eigentlich auch nur ganz kurz. Ich hatte davor schon meine 2 Ausbildungen und auch schon das Gesellenjahr bei Sauers und bei Manninchor Erfahrung gesammelt. Und Sebastian hat aber klar gesagt, er benötigt gerade niemanden, den er als Geselle anstellt. Und er hat gesagt, ja, das ist mir wurscht, ich möchte einfach die Erfahrung auch mitnehmen. Hier im Taubertal gibt es wenig große Betriebe, wo man auch fest angestellt sein kann. Und dann war mir das egal, ob Praktikant oder nicht. Und so war ich dann eigentlich ursprünglich geplant 8 Monate bei Fürsts, weil ich dann auf die Technikerschule gehen wollte. Und dann haben wir uns aber zusammengesetzt und Sebastian meinte, ja, wenn du da bleibst, dann wäre schon toll, wenn du auch noch die Weinlese komplett mitmachst. Und dann haben wir uns geeinigt, ja, Weinlese geht klar, die nehmen wir mit. Dann bleibe ich halt 1,5 Jahre da, aber ich würde gerne nochmal nach Australien gehen. Und Australien war ein kurzer Aufenthalt im Yarra Valley von 5 Monaten, dann im
Giant Steps,
17, ne? Genau, Giant Steps. Im Yarra Valley auch sehr, sehr Pinot und Chardonnay geprägt, tolle Weinberge. Was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass wir mit Spätburgunder oder Pinot eben am 28. Februar angefangen haben. Und als ich am 28. April heimgeflogen bin, haben wir gerade die letzten Spätburgunder-Trauben bekommen. Und das in einem relativ kleinen Gebiet. Also die Trauben wurden nicht von Adelaide oder von sonst wo angekarrt, sondern zwischen den beiden Weinbergen lagen zwar 1000 Meter Höhenunterschied teilweise, auch bis auf die Bergspitze und halt eben 2 Monate Reifeunterschied. Die Trauben waren nicht überreif, sondern das war alles auch, das Yarra Valley ist ja auch schon auch ein kühleres Gebiet von Australien und die Trauben waren schön reif. Und halt ja 2 Monate auseinandergelegen vom guten Reifezeitpunkt. Und dann bin ich zurück zu Fürsts nach Bürgstadt. Habe dann da eben 2017, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Verträge mit der Genossenschaft gekündigt. Und dann ist es so, dass man noch 2 Jahre da abliefern muss. 18 und 19 mussten wir noch abliefern. Und ich wollte da auch, weil ich sehr gerne auch in der Genossenschaft mitgearbeitet habe, wenn ich während der Weinlese Zeit habe, bin ich vor, habe da noch ein bisschen im Keller mitgeholfen, wollte ich da nicht irgendwie sagen, ich ziehe mir da was raus und mache da jetzt was Eigenes schon draus, sondern ich wollte schon auch, wer weiß, ob unser Projekt, so wie wir das vorhaben, funktioniert. Deswegen will ich da auch immer sauber aus so Sachen rausgehen und habe dann eben mit dem Jahrgang 2020 angefangen, eigene Weine auszubauen. Und wir sind dann auch ein Stück noch weiter gewachsen und da war dann eben auch klar, alleine schaffe ich das nicht. Mhm. Der Philipp und unsere Mutter, die unterstützt uns so viel im Weinberg. Und als wir dann 2020 unsere GbR gegründet haben, war eigentlich die Entscheidung schnell getroffen, dass ich den Philipp auch mit ins Boot nehme und dass wir jetzt zwei Brüder sind, die zusammen hier im Taubertal einfach Gas geben wollen. Und auch jetzt, wenn man das so beobachtet, was die letzten Jahre passiert ist, der Philipp selbst hat jetzt nicht unbedingt eine weinbauliche Affinität von Anfang an.
Ja, der hat genau das gemacht sozusagen, worauf du keinen Bock hattest, nämlich in den technischen Bereich gegangen.
Genau. Ja. Ja, der Philipp ist Industriemechaniker, fühlt sich da auch wohl, aber natürlich ist es auch ein Tüftler und unser Onkel mütterlicherseits hat einen großen Biobetrieb mit Milchkuhhaltung hier auch auf der Höhe, unweit vom Reichelsheimer First entfernt auch. Und da sind wir schon beide auch auf dem Schlepper mit aufgewachsen. Also er wusste auch von Anfang an, was Schlepperfahren bedeutet. Er war natürlich auch als Kind mit dem Weinberg dabei, aber es war nie so, dass er dafür gebrannt hat für den Weinberg. Und dann haben wir aber gemerkt, oh, jetzt langsam weckt es auch gewisse Interessen bei ihm. Und somit haben wir gesagt, wir machen das zusammen. Wenn wir das so umsetzen wollen, dann geht es nicht, dass es nur einer macht, sondern dann müssen wir beide zusammen da in dieselbe Kerbe schlagen und haben dann eben die GbR gegründet. Und
zumal ihr weiterhin beide das tatsächlich nebenberuflich macht. Du arbeitest so ja weiter im Weingut Fürst,
ja,
auch mit einem Vollzeitjob.
Genau, der Philipp ist nicht mehr ganz Vollzeit in der Industrie tätig. Er ist jetzt freitags zu Hause auch, weil es eben da auch die Möglichkeiten der Industrie gibt, dass man da schneller und einfacher reduzieren kann. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, dass der Philipp 4 Tage die Woche arbeitet. Ich bin zum Großteil 5 Tage in Bürgstadt, teilweise auch 4 Tage, je nachdem, wie das Ganze eben ausgeht. Zielsetzung ist natürlich auch schon seit ein paar Jährchen, dass man das auf 4 Tage runter reduzieren kann. Aber natürlich fällt es mir auch schwer, wenn ich die Arbeit in Bürgstadt sehe, zu sagen, ich pfeife da drauf, Donnerstagabend ist Feierabend, ich komme freitags nicht auf die Arbeit, weil man einfach auch zu gerne auf der Arbeit unterwegs ist und die Arbeit einfach auch im Kollektiv mit Sebastian Schür, den du vorhin ja auch angesprochen hast, und noch mit dem Nico Deutsch, den wir jetzt als Gesellen noch mit dabei haben, sind wir ein tolles Team im Weinberg und auch die Familie Fürst ist da mit dabei und da fühlt man sich einfach auch wohl und deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass ich in Zukunft schon auch auf 4 Tage reduzieren möchte, aber gerade sind wir schon noch so dabei, wenn es brennt, bin ich den 5. Tag auch in Bürgstadt oder genauso im Gegenzug kann ich auch mal 2 Tage die Woche daheim bleiben, wenn wir hier wirklich merken, wir kommen nicht mit der Arbeit hinterher und das ist eine sehr, sehr schöne Lösung für uns alle, ja.
Aber es ist eine Wahnsinnsarbeitsbelastung, wobei Belastung natürlich negativ konnotiert ist. Aber du hast Tage von 4 Uhr morgens bis nachts um 12 oder um 12:30. Hast du mir vorhin erzählt, das ist schon krass.
Ja, das sind schon lange Tage. Also langweilig wird uns garantiert nicht. Der Philipp hat auch lange Tage. Der fängt auch früh um 6 mit Arbeiten an. Und den darf man hier sicherlich nicht vergessen. Der wäre auch gerne dabei. Aber wir haben parallel ja auch noch das Weinfest in Wertheim mit 3 anderen Betrieben. Er schmeißt heute Mittag das Weinfest da und wir sind dann halt gemeinsam auch bis abends, bis es dunkel wird, draußen im Weinberg unterwegs. Mhm. Wir hätten ja gerne da draußen aufgezeichnet. Du konntest dich vergewissern. Ja. Es ist ein idyllischer Landschaftsstrich auch. Man wird mal irgendwie so aus seinem Schlaf geweckt, wenn unten ein Auto vorbeifährt oder wenn mal ein Winzerkollege mit dem Schlepper vorbeifährt. Es ist eine tolle, ruhige Ecke auch da draußen. Deshalb kann man das, es ist harte Arbeit, ja, aber man kann auch schon Spaß dabei haben, uns auch als
Podcast hören.
Ja, das ist eine gute Sache, wenn man alleine im Weinberg unterwegs ist. Aber
es hat halt
ist,
auch was Meditatives, ne, korrekt, in diesen Weinbergen zu arbeiten.
Das ist so beruhigend. Gäste, die ich da habe, egal von wo sie kommen, die sagen immer, wow, bei euch ist so schön. Sag ja, nehmt's auf, teilt's draußen, teilt's den Leuten mit, kommt ins Taubertal. Es ist nicht nur Reichholzheim, es sind auch die Altstädte von Wertheim, Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim. Man geht hoch bis nach Rodenburg ob die Tauber. Da sind so viele schöne Altstädte dabei. Würzburg ist nicht weit entfernt. Da kann man sich schon auch gut gehen lassen. Und das müssen wir einfach nach außen hintragen. Das Taubertal hat so viel zu bieten, auch an verschiedenen Attraktionen, das Kloster in Bronnbach.
Genau, es gibt auch ein bisschen gute Gastro, zum Beispiel.
Ja, also, egal, ob man jetzt das Taubertal hochfährt, bis nach Lauda oder hier auch nach Kreuzwertheim, Wertheim, haben wir jetzt erst wieder bestätigt bekommen mit den zwei Jungs vom Landgasthof Kaffelstein oder mit der La Boucherie, die sich jetzt da nach einem Jahr schon einen Stern auch erkocht haben, die auch sehr mit uns Winzern hier vor Ort zusammenarbeiten. Da ist schon viel Bewegung drin, auch viel Dynamik drin. Und wenn man draußen unterwegs ist, wird man erstmal mit überraschendem Blick angeschaut. Taubertal, aha, okay, wo ist das nochmal? Weil es eben, wie du vorhin schon gesagt hast, den Konrad Schlör gibt, der hier im Taubertal einen fantastischen Job auch gemacht hat, der sicher auch in einer gewissen Form Vorbild für uns auch ist, der das auch aus einem Genossenschaftsbetrieb rausgewagt hat, sich dann hochgearbeitet hat auf 7 Hektar mit dem Schwarzriesling, auch deutschlandweit fast ein Alleinstellungsmerkmal für sich aufgebaut hat. Also ein Riesenkompliment auch da an ihn, mit wie viel Ehrgeiz man da auch unterwegs sein kann und darf. Und deshalb, das Taubertal hat spannende Ecken, ja.
Absolut. Kommen wir mal auf das, was ihr tatsächlich erzeugt.
Jawohl.
Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen Chardonnay zu probieren und tatsächlich eben auch den Schwarzriesling, der ja in Deutschland immer noch eine vergleichsweise häufig angebaute Rebsorte ist, aber selten eine vernünftige Qualitätsstufe erreicht. Meistens landet er, glaube ich, in irgendwelchen namenlosen Cuvées. Schwarzriesling ist eine Sorte, die in Frankreich, in der Champagne, natürlich viel bekannter ist als Meunier oder Pinot Meunier. Ist ja, ne, gehört ja mit zur Burgunderfamilie. Aber eben tatsächlich in Deutschland, und du sagtest das ja hier im bei euch in der Ecke, dann auch in den 80er Jahren häufiger angebaut wurde. Aber eben auch, denke ich mal, tendenziell eher für einfache Weine, oder?
Also wir dürfen ja hier in Boxbeutel füllen, theoretisch auch im badischen Bereich. Und dann ist der oftmals, ja, ich muss es so deutlich sagen, leider Gottes, als halbtrockener Reichholzheimer First Schwarzriesling irgendwo im LEH auch gestanden und hat da nie seine Daseinsberechtigung gefunden. Er wurde schon auch immer mal wieder gekauft, er ist vielleicht auch hier und da mal in einen Rosé mit reingewandert oder in einen Rotling, aber so richtig auf die Bildfläche ist er eigentlich nie gekommen. Manchmal, man konnte schon froh sein, wenn ein Schwarzriesling drauf stand, eben auf dem Etikett. Und ansonsten, ja, ist der irgendwo so, ja, er ist immer mitgeschwommen, aber so richtig vorgeprescht, weil es auch keine so laute Rebsorte ist, ist er eben nie. Wir haben aber das Ziel schon auch für uns selber. Also erstmal haben wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch an uns selbst auch. Wir verbringen extrem viel Zeit im Weinberg.
Ja, das hat man gesehen, wir sehen wirklich tipptopp aus.
Ja. Du hast ja auch mit mir eine kurze Runde hier durch die Kellerwirtschaft gedreht und auch da gesehen, ja, Qualität steht sicherlich bei uns an allererster Stelle. Wir haben aber die letzten Jahre, man muss das so sehen, wir haben seit 2018 haben wir 3,5 Hektar Rebfläche angepflanzt von unseren 5 Hektar. Das heißt, das ist schon mal sehr, sehr viel Vorleistung, die wir da auch im Weinberg, ja, betrieben haben, was uns auch wichtig ist, weil eben da liegt der Ursprung von der Qualität. Da muss es funktionieren und lieber gehen wir dahin auf viele Stöcke pro Hektar. Teilweise haben wir Zeilenbreiten von 2 Metern, aber einem Stockabstand auch von 70 Zentimeter, dass wir da eben viele Stöcke pro Hektar haben, die dann auch tief wurzeln können, die pro Stockbelastung nicht zu hoch ist, sprich wenig Trauben pro Stock auch. Und beim Schwarzriesling ist dann natürlich noch die Herausforderung dabei, dass die Traubenbündel an sich sehr, sehr kompakt sind auch. Und der Schwarzriesling selbst, der hat keinen senkrechten Wuchs. Der wächst ein Stück senkrecht nach oben und dann kippt die Triebspitze einfach nach außen weg, ragt in die Zeile rein, stört bei der Befahrbarkeit, beim Pflanzenschutz, gerade auch beim Biopflanzenschutz, das kann man auch an der Stelle vielleicht erwähnen, dass wir seit 2022 zertifiziert biologisch wirtschaften im Weinberg auch, davor schon auch dahingehend sehr biologisch, ökologisch unterwegs auch, aber wie auch bei der Entscheidung, wann gehen wir aus der Genossenschaft raus, das soll alles auch bedacht sein. Ich möchte keine Schnellschüsse machen, sondern einfach da auch auf Nummer sicher gehen. dass wir wissen, wir haben einen Punkt erreicht, wo wir ausreichend Selbstbewusstsein haben. Jetzt können wir den nächsten Schritt gehen. Und da ist es beim Schwarzriesling eben wichtig, dass man die Triebe alle aufheftet. Bei einem Riesling oder auch bei einem Chardonnay, der rankt sich mit so kleinen Kringelranken am Draht fest, der steht da senkrecht in der Zeile drinne. Da fährt man durch und denkt sich, jo, das passt, das ist eine schöne Laubwand. Und beim Schwarzriesling denkt man sich, hei, was hat man da getrieben? Und da muss man viel Arbeit schon mal in die Laubarbeit stecken, dass da die Triebe alle schön senkrecht drinne stehen. Und dann, wenn man jetzt, ich sag mal, ans Finale im Weinberg denkt, an die Qualitätsarbeit vor der Weinlese, das sind ganz viele kleine Trauben. Oftmals haben die Schwarzriesling-Traubenbündel nur zwischen 80 und 120 Gramm, werden sehr, sehr kompakt. Wenn dann noch Regen auch im August dazukommt, quillen die Trauben auf und Fäulnis wird ein Thema. Um dem aber vorzubeugen, gehen wir so vor, dass wir fast jede Schwarzriesling-Traube, die kompakt ist, halbieren wir. Also halbieren heißt nicht die Hälfte wegzunehmen, sondern wir fahren mit dem Zunenschärchen rein bis an den Mittelstrung und machen sie dann ganz kurz auf und nehmen das untere Drittel, das untere Viertel mit weg, dass sich die anderen Beeren noch weiter mit auffächern können. Und viele wissen das ja vielleicht von Obst auch im Kühlschrank, wenn man Äpfel im Kühlschrank lagert und die Äpfel liegen aufeinander oder Früchte allgemein, da gibt's Druckstellen, da fängt dann irgendwann auch die Fäulnis an und dem wollen wir eben protektiv vorbeugen.
Ganz schlimm mit Nektarinen, Aprikosen, Pfirsichen.
Genau, also da gibt's, da können wir jetzt viel aufzählen. Ja, und beim Schwarzriesling fängt's halt schon an, bevor die dann im Haushalt irgendwo im Kühlschrank oder in der Küche liegen, sondern da geht's wirklich im Weinberg auch teilweise los. Und deshalb müssen wir da im Weinberg auch viel Arbeit in den letzten finalen Qualitätsdurchgang machen und wir haben hier Zeilenlängen von 150 Meter und wenn wir jetzt dann kurz vorm Weich werden, also die nächsten 3-4 Wochen, haben wir dann den Farbumschlag von den grünen Bärchen zu den roten oder blauen Bärchen hin und den Zeitpunkt passen wir ab und gehen dann da durch und brauchen für eine Zeile so zwischen 4 und 6 Stunden, um da wirklich jedes Traubenbündel zu halbieren. Und das nicht, weil so viel drinne hängt. Wir haben ein sehr niedriges Ertragsniveau da draußen. Ich schätze mal, gerade haben wir so zwischen 3.000 und 4.000 Liter pro Hektar beim Schwarzriesling drinne hängen. Und durch das Halbieren und hier und da nochmal eine zweite Traube rausschneiden, können wir das dann runterbrechen auf, wenn es gut läuft, sind es dann noch 3.000 Liter, aber in einem Jahr wie 23 kommen wir dann auch mal ganz schnell auf um die 1.500 Liter, weil wir dann noch Selektionsarbeit auch bei der Lese haben, wo wir hier und da noch was rauskratzen müssen, wo nicht im Keller erwünscht ist und dann haben wir da sehr, sehr niedrige Erträge. Aber das war jetzt viel negativ. Ich finde, man schmeckt es auch dann im Glas, am Fass, wie wir vorhin auch probiert haben, selbst das Frostjahr 24, wo wir vorhin probiert haben, zeigt sich schön.
Absolut.
Sind tolle Rotweine, die jetzt noch ein Jahr im Fass auch liegen dürfen. Und deshalb sind wir da schon auch stolz drauf und sehen da einfach auch für die Zukunft den Schwarzriesling für uns als mitwichtigste Rotweinsorte, mit dem Spätburgunder natürlich.
Und das sieht man ja auch anhand eures Weinportfolios. Ihr habt euch dazu entschieden, diese klassische Qualitätspyramide zu machen, also Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Und der taucht ja tatsächlich auch, also der Schwarzriesling taucht eben auch als Reichholzheimer Fürst, als Lagenwein schon auf in eurem Angebot.
Ja, ich habe ja gerade auch von den Erträgen gesprochen und da müssen wir dementsprechend auch einen Preis für die Weine auch abrufen. Die Arbeit im Weinberg machen wir natürlich gerne, aber nicht, weil uns nur langweilig ist, sondern wir wollen damit uns ja auch was aufbauen. Und deshalb gibt's den Schwarzriesling als Ortswein und eben als Lagenwein, weil wenn wir ihn jetzt hier als Gutswein und Ortswein vermarkten würden, dann würden wir der Rebsorte und auch uns selber keinen Gefallen tun, weil es sind schöne Weine, die auch Trinkanspruch mit sich bringen, die auch eine gewisse Komplexität mit sich bringen. Und ich glaube, auch wenn der Schwarzriesling oft belächelt wird, in der Blindprobe könnte der dem Spätburgunder definitiv auch die Stirn halten. Und
da sehe ich auch absolut so. Mitgehen. Und als wir vorhin am Fass standen, fiel mir auch direkt nochmal die Geschichte ein von den Meyers von Nusserhof in Südtirol, wo die auch sagten, also sie packen ihren Vernatsch einfach gerne auch in Spätburgunderproben rein, also in Blindproben. Und der schneidet da hervorragend ab, ja. Und das traut man ja einem Vernatsch oder eben einem Trollinger auch nicht zu, ja. Aber es sind eben Weine, die, wenn man sie oder Rebsorten, wenn man sie einfach auch mal vernünftig behandelt und da was rausholen möchte, eben auch tatsächlich was zu bieten haben.
Ja, ich denke auch, zum einen ist es natürlich die Lage, aber zum anderen ist es auch die Handschrift der Winzer. Mhm. Was hat man für eine Vorstellung? Und wenn man heute einen Weinberg auch pflanzt, muss man sich schon ganz genau im Klaren sein, was will ich da irgendwann mal produzieren auch. Und bei den jungen Weinbergen können wir das eben uns jetzt überlegen oder konnten wir das uns überlegen, was wir da für Ideen haben. Auch gerade haben wir teilweise Weinberge eben auch für Burkhard Schür oder auch Kriesel gepflanzt, wo wir noch Trauben auch abliefern können, weil wir mittlerweile doch auch die 5 Hektar Rebfläche überschritten haben und das eben im Nebenerwerb mit dem Anspruch, den wir draußen im Weinberg verfolgen, ist es schon viel. Mhm. Und das sind jetzt auch Weinberge, die wir für die Betriebe gepflanzt haben, aber natürlich auch teilweise mit dem Hintergedanken, vielleicht irgendwann mal, man muss sehen, was die Zeit bringt, dass wir sie wieder zurückholen können. Und ich glaube, Chardonnay und auch Spätburgunder hat eine gewisse Bandbreite an Genetik, die man auch für Stillweine und aber auch für Schaumweine mit einsetzen kann.
Kriesel ist ja eben Nico Brandner, der die Weine macht und der kommt ja auch aus Bürgstadt. Ne?
Ja, also er hat Bürgstadt der Vergangenheit.
Aber er hat auch eine Fürstvergangenheit.
Hat auch immer mal wieder so ins Taubertal rübergeschielt, was hier so passiert. Mhm. Finde das Terroir hier wahnsinnig spannend und auch der Sebastian hat mich auf die Idee gebracht, dass man hier für ihn Chardonnay-Reben anpflanzen kann, weil es eben auch der Muschelkalkboden ist, der das Ganze für ihn auch spannend macht. Und deshalb haben wir da dann 2018 entschieden. Auch weil wir uns auf der Arbeit so super gut verstehen und weil wir uns gegenseitig auch immer, ja, wenn es uns mal nicht so gut geht, ein gutes Wort geben und uns gegenseitig unterstützen, haben wir gesagt, das Verhältnis wollen wir auch mit Weinbergen ausbauen, vertiefen. Und dementsprechend, ist das eine tolle Geschichte für uns. Man muss das auch, habe ich dir vorhin auch gesagt, von der anderen Seite sehen. Wir können gerade auch frei raussprechen. Wir haben beide noch einen Job. Wir verdienen beide unser Geld auf der Arbeit, können aber den Betrieb zu Hause einfach auch dadurch schneller wachsen lassen, als wenn wir jetzt schon daheim komplett eingestiegen wären und haben da eben die Möglichkeit, dass wir eben beim Aufbau der Weinberge oder auch bei der Fassauswahl im Keller dann vielleicht auch Luxusinvestitionen tätigen können, die wir uns nicht erlauben könnten, wenn wir hier von dem Betrieb komplett leben müssten.
Naja, und möglicherweise wird es den Betrieb schon gar nicht mehr geben, weil ihr habt 2020 angefangen. 2020 war ein Frostjahr, 2024 war ein Frostjahr. Ich meine, wir haben im Keller gestanden mit 4 Fässern Rotwein und 4 Fässern Weißwein. Das ist jetzt nicht besonders viel. Also das ist definitiv zum Leben zu wenig, wenn du damit ein Weingut oder eine Familie oder sogar 2 irgendwie finanzieren willst.
Ne? Ja, das für uns war das 2020 schon eine große Katastrophe. Wir sind da motiviert an die Sache rangegangen. Das sah alles wunderschön aus auch. Das war dann, glaube ich, von 11. auf 12. Mai. Das war die letzte kritische Nacht, die irgendwie so mit Frost ein bisschen in Konfrontation war. Und dann hat es uns hier oben im Reichholzheimer First, der ja auf einer Anhöhe liegt, bis auf bisschen über 300 Meter komplett erwischt. Die Weinberge hier unten im Tal, hier war überall Nebel. Die waren alle quietschfidel am nächsten Tag. Da hat alles gepasst, auch in Bürgstadt oder in Astheim, wo wir eben die Weinberge auch bewirtschaften von Fürsts. Da war alles zum Großteil komplett okay. Und man fährt von vitalen Weinbergen aus Bürgstadt zurück und muss sich hier das Trauerspiel anschauen. Das war schon ein harter Schlag auch. Mhm. Und dann eben 24, da war es ein bisschen gebietsübergreifend, Franken, Baden, überall gab es Frost an der Nahe.
Saale und so weiter. Struten,
also da war
jetzt schon, war komplett, auch komplett.
Waren jetzt schon viele betroffen.
Aber es macht es für einen persönlich auch nicht besser.
Es macht es nicht besser, aber man muss natürlich auch da ein bisschen die Forschung mit in die Pflicht nehmen, weil wenn es jetzt immer nur das Taubertal erwischt, die auf die Mütze kriegen, dann wird es belächelt, dann heißt es, die badische Sibirier da oben, bei denen war es eh schon früher zu kalt, die hätten das gescheiter bleiben lassen sollen. Und wenn halt das Ganze großflächiger ist, dann gehen vielleicht auch ein paar Rädle in der Forschung weiter oder vielleicht auch ein bisschen aggressiver voran, dass man da Lösungsansätze findet, um diese Frostnächte einfach ein bisschen abzupuffern, sei es jetzt über Frostberegnung, was bei uns da draußen auf der Anhöhe sicher nicht machbar ist, oder habe ich dir ja vorhin auch erzählt, mit Frostschutzträten, dass man da über Infrarotlicht oder über
Wärmestrahlung. Das ist schon relativ neu, ne? Eine neue Technik, die da jetzt zunehmend angewendet wird.
Ja. Da muss man einfach Augen und Ohren offen halten und sich vielleicht auch mal mit Kollegen austauschen. Ich habe das irgendwo auf Instagram gesehen von einem Betrieb, der das in Neuseeland tatsächlich sogar hat, weil auch da habe ich ein bisschen die Augen offen gehalten. Der Philipp war eben jetzt vor kurzem erst bis Mitte Mai in Neuseeland unterwegs, durfte da das erste Mal außerbetriebliche Weinbauerfahrung auch sammeln. Und da habe ich mit ihm zusammen nach Betrieben gesucht, die eben spannend für ihn wären. Mhm. Und da haben wir das dann gesehen bei einem Betrieb, der das hatte. Und dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen. Wie schaut's aus? Von wo ist das? Dann war es eine belgische Firma. Und so sind wir dann da eben auch zu diesen Infrarot-Schläuchen gekommen. Natürlich hoffen wir uns da sehr, sehr gute Ergebnisse in der Zukunft auch. Es ist immer eine Investition, die da mitschwingt. Keine günstige Investition. Ja. Auch ein sehr hoher Strom- oder Energieaufwand, den wir im Weinberg da irgendwo ja bewerkstelligen müssen, weil wir natürlich im First oben keinerlei Strommöglichkeiten oder Stromquellen haben. Und deshalb ist es für uns schon auch eine Zukunftsinvestition gewesen, die sicher nicht günstig war. Wir haben jetzt insgesamt 1 Hektar der Fläche mit diesen Frostschutzdrähten oder Leuchtschläuchen abgedeckt. Aber wir haben halt einfach die Sicherheit, wenn es passiert, gehen wir stark davon aus, dass wir da eben auch geschützt sind, weil gerade 24 jetzt nochmal, wir haben jetzt da mehr Fläche, haben jetzt gerade auch gewisse Händler erschließen können, wo wir reingekommen sind, wo wir unsere Weine auch vorstellen konnten, wo tolle Bewertungen auch kamen. Mhm. Und jetzt merkt man mit 24, wir haben da 4 Fässle Rotwein im Keller liegen. Mhm. Das ist dann schon deprimierend. Da muss man sich auch überlegen, wie man da in der Kommunikation vorgeht. Das ist keine Riesenkatastrophe. Ich habe das auch bei anderen Betrieben gesehen, die kommuniziert haben, wir haben Frost. Auf einmal kam der Verbraucher auf die Idee, ja, wenn der Frost jetzt passiert ist, haben die überhaupt noch was im Verkauf? Dass es bei einem Rotwein oder bei einem Chardonnay aber erst 2 Jahre später soweit ist, bis man das vielleicht im Verkauf dann auch feststellt. Mhm. War für viele dann auch Neuland, die gesagt haben, ja, wenn die Frost haben, dann können sie ja gerade auch nichts verkaufen. Was ja aber eigentlich ja irgendwo Trugschluss ist, dass man jetzt sofort nicht mehr am Markt ist, sondern das zieht sich halt mit. Und wir merken das dann mit dem 24er Jahrgang, in 2026 zuerst auch und da dann richtig.
Ja, wobei ihr 23 eine sehr gute Menge produziert habt, ne? Mit der man das zumindest vielleicht so ein bisschen, also ein bisschen länger ziehen kann.
Man kann es ein Stück weit abpuffern auch, wo man jetzt auch sicherlich auch Weine auch mal weglegen. Auch von 22 haben wir den Spätburgunder Ortswein jetzt mal nicht mehr mit auf die Liste aufgenommen, wo wir gesagt haben, den bringen wir dann erst in 26 mit raus, dass wir da einfach dann auch unsere Liquidität irgendwie halten können. Und das können wir jetzt durch den Traubenverkauf auch. Deshalb haben wir uns da auch auf 2 Beine so ein bisschen gestellt, dass wir sagen, wir können die Trauben verkaufen, kriegen relativ schnell dann auch die Trauben bezahlt und können mit unseren Weinen aber so im Keller auch weiterarbeiten, wie wir uns das schon die ganze Zeit auch vorgestellt haben.
Sollen wir was probieren?
Gerne. Ich stehe mal kurz auf und mache die Flasche auf.
Ja. Schöne Etiketten übrigens, sollte man auch noch erwähnen, weil da mein Job für euch zu texten ja auch unter anderem über die Steffi Schönig kam, die wirklich auch eine großartige Grafikdesignerin ist.
Ja, wir haben da einen super tollen Austausch auch. Auch dieser Kontakt ist 2017, hat man mit dem Ganzen angefangen, mit der Idee, hey, wir wollen irgendwann 2020 mit dem Weingut loslegen, wir brauchen eigene Etiketten. Das kam dann über Kriesel eben auch, der Nico Brandner, die Steffi Schönig hat auch für Kriesel die Etiketten gemacht.
Ja, und für Von Wiesen.
Genau. Und deshalb haben wir dann auch gesagt, wir sind da dabei. Der Sebastian Schür hat natürlich auch ein bisschen einen Bezug über die Sektmacher da noch mit rein dazu. Genau. Da hat sie ja auch bei der Sektbörse jetzt das ganze Layout gestaltet, was er auch super gemacht hat. Und wir sind richtig glücklich auch da mit der Zusammenarbeit. Das ist noch nicht ganz am Ende auch hier und da. Jetzt haben wir gerade einen neuen Karton mit ihr designt. Die Kapsel ist jetzt in den Startlöchern. Wir sind da schon auch drauf und dran. Immer ein bisschen mehr, aber natürlich dosiert mehr, dass man die Schritte schon auch feststellt. Und man kann nicht alles auf einmal haben.
Nee, aber das ist eine schöne, klare Linie. Und ich finde, sie passt eben auch zu den Weinen, die ja eben auch nochmal in das Glas rieche. Wir haben jetzt 2023er Reichholzheimer Chardonnay, also den Chardonnay-Ortswein. Da gibt es noch keinen Lagenwein, einfach weil ja auch die Anlagen noch recht jung sind, ne?
Ja, wir haben 2018 die ersten Chardonnays gepflanzt auch. Dann haben wir 2020 eine Umveredelung gemacht aus einer bestehenden Müller-Thurgau-Fläche in Chardonnay und Spätburgunder. Und mittlerweile muss man auch sagen, ist Chardonnay unsere Hauptrebsorte. Also von den 5 Hektar Rebfläche, die wir hier bewirtschaften, sind 1,5 Hektar mit Chardonnay angepflanzt. Da sieht man auch, was für ein Risiko wir da gewissermaßen auch eingehen, weil wer Chardonnay vom Weinberg kennt, der weiß auch, Chardonnay treibt immer noch mal 5-6 Tage früher aus als die anderen Rebsorten auch. Der Schwarzriesling ist eher so der Langschläfer, der kommt vielleicht hinten raus dann irgendwann, und wenn der Chardonnay schon das erste Blatt komplett entfalten hat, sagt er mal, gute Morgen, ich bin auch noch da. Aber wir sehen da draußen halt ein unglaubliches Potenzial mit den Muschelkalkböden, weil sie auch sehr, sehr karg sind, und mit Chardonnay, ich glaube, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann, und deshalb haben wir uns da als Ziel gesetzt, wir möchten den Chardonnay sicherlich auch in unserer Pyramide dreistufig irgendwo platzieren. Der westliche Teil vom Reichelsheimer First geht auch in so einen schweren, tonigen Buntsandstein über. Da durch schwere Böden bekommt man sicherlich auch immer ein bisschen mehr Frucht. Umso höher man geht, umso karger wird es auch. Wir haben vorhin über unsere Aufnahmeproblematik geredet mit dem Wind. Mhm. Das ist nicht nur der Vorteil, dass die Trauben schneller austrocknen und die Blätter schneller trocken werden, sondern auch die Bodenauflage ist dadurch natürlich immer weniger. Und wenn man jetzt merkt, es weht immer ein Lüftchen, haben wir eine sehr geringe Bodenauflage und dadurch auch ganz karge Böden auch. Und deshalb ist im oberen First dann das Potenzial für Lagenweine oder Ortsweine ziemlich hoch, glaube ich. Und wir haben uns jetzt mit 23 dazu entschieden. Wir hatten eine schöne Auswahl an Fässern. Es wären sicherlich auch schon Fässer für eine Lage dabei gewesen, dass man gesagt hätte, man macht einen 23er Reichelsheimer First draus. Aber wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, wir machen lieber einen sehr, sehr wertigen Ortswein auch, dass man da einfach ja konsequent auch ist. Jetzt mit 24 haben wir vorhin ja auch schon erwähnt, mit dem Frost haben wir ganz niedrigen Ertrag, dann haben wir 24 vielleicht keine Lage, 25 sieht's gerade echt toll aus, die Weinberge stehen trotz der Trockenheit, wir haben jetzt Anfang Juli wunderbar da auch, es fängt jetzt langsam an, dass man hier und da Symptome der Trockenheit zu Gesicht bekommt auch, aber auch da muss man sagen, wir haben in den letzten Jahren viel Kompost auch produziert, in die Weinberge eingebracht, um ein bisschen die Bodenauflage zu verbessern, um den Humusgehalt im Boden zu erhöhen, dass man dadurch eben wieder eine höhere Wasserhaltefähigkeit auch bekommt. Und das sieht man jetzt an den Weinbergen auch, die stehen da, teilweise auch Junganlagen von 24 oder von 23 gepflanzt, die haben jetzt hier und da mal das erste Blättchen oder die Triebspitze, die jetzt einfach nicht mehr so toll ausschaut. Und von dem her glaube ich, dass wir da viel gute Vorarbeit geleistet haben, dass wir auch durch so eine Trockenperiode wie jetzt dieses Jahr durchkommen.
Ja, und ihr bewässert ja nicht. Also nee, es ist
eben komplett. Wir haben am Anfang immer eine Bewässerung mit eingezogen, weil ich sag mal, wenn man durch den Weinberg fährt und sieht den schwarzen Schlauch, so ehrlich muss man sein, die ist mit drinne dabei auch. Aber wir haben dieses Jahr noch nicht bewässert. Ich sehe es so, wir sind jetzt eben ein Biobetrieb oder manche Anlagen, die wir jetzt vor kurzem erst übernommen haben, sind in der Umstellung. Und wir haben hier die Situation, auch wenn die Tauber hier unten im Tal fließt, müssten wir Trinkwasser fahren. Mhm. Und das widerstrebt mir. Ich möchte meinen Reben kein Wasser geben, wo andere Leute zum Trinken benötigen oder wo auf der Welt eine Knappheit ist. Und lieber gehen wir durch und schneiden jetzt in den 3-4-jährigen Anlagen, wo es nicht mehr hinhauen sollte in Zukunft. Jetzt warten wir mal ab, was am Wochenende oder eben dann Montag, Dienstag an Regen kommt. Schneiden wir da ein paar Trauben runter. Das, ja, da habe ich keine Schmerzen. Das machen wir einfach, dass die sauber durchkommen. Und es zeigt sich auch, dass Weinberge, die wir 18 gepflanzt haben oder 19 gepflanzt haben, die sind jetzt top in Schuss. Da ist die Laubwand noch saftig grün, die Triebe sind alle jetzt zum oberen Draht oder zum Großteil rausgewachsen. Da sehe ich keinen Grund, warum soll ich da jetzt Wasser fahren? Und wenn es jetzt doch noch länger trocken bleibt, was ich natürlich nicht hoffe, auch für die Landwirte nicht, dann gehen wir her und schneiden Trauben raus, weil sonst, wenn wir die Reben an die Bewässerung gewöhnen, macht das gar keinen
Sinn. Macht süchtig.
Ja, und die kommt auch nicht dahin mit ihrem Wurzelwerk, wo wir es haben wollen. Die Bewässerung wird durch die EU bezuschusst, deswegen habe ich sie in die Jungfelder mit reingezogen auch, weil mir am Anfang... Für Jungfelder
macht es ja auch teilweise Sinn, weil das bevor die wirklich kaputt gehen, teilweise so trocken.
Also. Eine Rebe ist teuer, gerade bei einer gewissen Klonenauswahl auch, kostet ein Rebstock mal gut und gerne auch über 3 Euro. Und wenn ich dann da aufgrund von Wassermangel eine kaputte Rebe habe, dann tut es mir auch weh. Und das möchte ich halt vermeiden, deshalb ist da eine Bewässerung drinne. Aber wir haben jetzt auch durch die Erfahrung gezeigt, wenn man unmittelbar nach dem Pflanzen den Pflanzkanal mit 3-4 Einstichen mit einer Lanze zuspült und spült die Rebe schon direkt die Wurzel mit Erdreich bei, dann marschieren die Reben im ersten Jahr ziemlich sauber durch. Und wenn die Rebe im ersten Jahr gut wächst, dann kann man schon davon ausgehen, dass er auch mal im zweiten oder dritten Jahr die Trockenheit sehr gut übersteht. Der Chardonnay, den wir jetzt im Glas haben, ist jetzt Anfang Mitte Mai gefüllt. Am 19. Mai haben wir hier unseren Fülltag gehabt. Die Weine präsentieren sich gerade noch ziemlich jugendlich, auch eher verschlossen. Der Chardonnay war ein Jahr im kleinen Holz. Wir vergären alles spontan, lesen alles erstmal vor der Gärung. Kommt natürlich die Lese von Hand in kleine Wändchen. Breiten die dann bei uns hier im Dorf vor der Presse aus, stampfen die mit den Füßen an, geben sie in die Presse, lassen einen Tag sedimentieren und nehmen dann den klaren Teil, den legen wir direkt ins Barrique und dann schauen wir uns das Sediment an und bei dem Sediment unterteilen wir auch nochmal zwischen gut und schlecht und dann von dem guten Teil kommt in jedes Fass anteilig eben was rein. Und so haben wir eine sichere Gärung und haben auch trotz einem gewissen Neuholzanteil, also hier bei dem Reichholzheimer Chardonnay haben wir ein Drittel Neuholz, haben wir trotzdem nicht ein zu lautes Holz.
Sorgt dieses mit den Füßen anquetschen dafür, dass ihr später mehr Sediment oder Trub, ja, nennt man es ja auch, Trub im Fass
deshalb, hat? Deshalb machen wir das auch ganz bewusst. Beim Sekt will man es ja auf keinen Fall auch, weil man da eben auch nur die Ausbeute von 50-65% hat. Beim Weißwein, beim Stillwein möchte man das, dass wir auch ein bisschen mehr Sediment haben. Ich sage immer, das sieht so ein bisschen aus wie Eischnee. Ganz unten am Tankboden, da ist schon, geht schon in was Dunkleres rein, da haben wir braune Reflexe. Aber wenn man das gut stampft, wir wollen die nicht totstampfen, sondern wir wollen einfach, man hat Gefühl dann auch in den Füßen, was passiert da. Wir wollen einfach die Traube einmal anquetschen und dann können wir im Schnitt in jedes Fass zwischen 10 und, wenn es sein muss, 50 Liter Trub geben auch. Und die Weine, würde ich sagen, präsentieren sich nicht reduktiv, die präsentieren sich vielleicht verschlossen jetzt nach dem Füllen auch. Und wir lassen die Weine dann einfach spontan gären. Der BSA geht spontan vonstatten.
Und es ist eine bewusste Entscheidung. Ich gehe mal davon aus, dass es eine bewusste Entscheidung ist, dass ihr keinen reduktiv geprägten Chardonnay erzeugt.
Ja, man muss immer ein bisschen das Jahr im Hintergrund auch sehen. 23 hatten wir extrem viel Regen im August. Beim Schwarzriesling sind wir dreimal durchgegangen und haben halbiert oder haben hier nochmal was weggeschnitten, dass wir einfach schöne Trauben haben. Und dann ist im Boden auch so viel, ja, Nährstoffe, Mineralstoffe gelöst, dass der sauber durch die Gärung durchgeht. Der gärt zügig, der gärt schnell, aber es ist eine sehr, sehr tolle Endgärphase auch, weil die Spontangärung am Anfang, bis die Weine in der Gärung drin sind, ist ein bisschen kritisch, dass auch die Hefe wirklich kapiert, was sie da eigentlich gerade auch zu tun hat, dass sie auch den Zucker in Alkohol verstoffwechselt. Und dann hinten raus ist es kritisch, wenn dann der Gegenspieler Alkohol für die Hefe schon da ist, der die Hefe auch ein bisschen unterdrückt, dass da einfach noch genug Nährstoffe da sind, dass sie die letzten paar Gramm Restzucker auch mitvergärt. Und 22 ist für viele Winzer auch noch in Erinnerung, sehr präsent auch, wo der Juli und der August komplett knochentrocken waren. Da haben wir hinten raus zu kämpfen gehabt, dass die Weine durchgären. Und dann ist da der Trub auch so ein bisschen, ich sag mal, für die Hefe Anker, wo sie sich dran festpacken kann, wo einfach auch noch aus dem Trub Nährstoffe rauskommen. Und wenn Wein mal reduktiv wird oder ein Fass ist.
Hat das auch mit Kaliumgehalt zu tun?
Ein Stück weit. Also wir haben hier schon auch tolle, hohe Kaliumgehalte, auch Unterlagen, die vielleicht hier und da ein bisschen kritisch im Weinberg gesehen werden, funktionieren bei uns toll. Wir haben da einen sehr, sehr hohen Gehalt an Kalium auch und deshalb auch eine tolle, tolle Endgärfassung und nie so richtig, Probleme möchte ich es nicht nennen, aber wir haben nie mit Reduktionen zu tun gehabt. Bisher. Muss immer unter Vorbehalt sagen. Wenn mich jemand fragt, was haben wir für ein Reifepotenzial auf der Flasche, sage ich, bisher stehen die 21er noch toll da, haben sich gut entwickelt, weil ich kann ja nicht sagen, wie ein Wein von uns schmeckt, der jetzt 10 Jahre alt ist, weil ja, so lange gibt's uns eben einfach noch nicht und richtig ernsthaft Zeit 21. Das heißt, das, was wir jetzt hier im Glas haben, ist in dem Sinn unser dritter richtiger Jahrgang auch erst. Es gibt sicher auch Fehler, die wir gemacht haben, wo ich sage, hey, das wird man vielleicht anders machen oder vielleicht ein bisschen, ja, aktiver auch betreuen, sei es vielleicht eine Bodenbearbeitung im Weinberg oder auch mal das Verhalten im Keller, wo man dann auch gerade als junger Typ vielleicht noch ein bisschen nervös ist. Was macht man jetzt? Wohin geht die Reise? Hat vielleicht auch mal einen Schnellschuss dabei? Oder wir haben 2018 einen Weinberg gerodet und gleich wieder angepflanzt. Das war eine große Fläche für uns, auch mit 0,7 Hektar. Das würden wir heute so sicher nimmer machen, weil wir merken da heute noch, dass der Boden auch mal 1-2 Jahre Ruhephase extrem gut vertragen kann. Und dann wächst die Junganlage im ersten Jahr auch wieder schön durch. Und das sind so Sachen, wo ich sage, ja, im Nachgang haben wir da Mist gebaut, aber wir haben da draus gelernt. Lieber senden wir nach dem roten Luzerne ein, die etabliert sich da für 2 Jahre, sammelt auch Stickstoff aus der Luft, bringt es in den Boden, lockert den Boden, desinfiziert auch den Boden und dann können wir da was pflanzen, wo wir auch wissen, das marschiert dann auch los. Und das sind Fehler, das ist ganz normal, die macht, glaube ich, jeder, der das Risiko eingeht, irgendwo einen Betrieb von so gut wie null aufzugründen und wir gucken, dass wir die möglichst gering halten und wenn wir sie machen, dass wir sie im nächsten Jahr, im nächsten Jahrgang dann auch ja, möglichst reduzieren.
Ich habe den letzte Woche Donnerstag das letzte Mal probiert, den Wein. Da ist er mir noch ein bisschen verschlossener vorgekommen als heute. Aber das kann, ja, also das, also nicht nur ein bisschen, also ich finde ihn deutlich offener heute.
Ich habe auch beim ersten Eindruck, die erste Nase, habe ich mir gedacht, er performt schon wieder ein bisschen mehr als noch vor 2 Wochen. Ich hatte ihn auch in der Probe dabei. Und der Chardonnay ist nach der Füllung von allen Weinen, die wir hatten, am meisten zugegangen. Hatte eher was Metallisches, leichte Zitrusaromen, wenn man es jetzt mal so ganz negativ oder vielleicht auch dahingehend sagen möchte, wie wir die Weine vielleicht nicht machen wollen oder begleiten wollen. Und jetzt, finde ich, hat er schon auch in der Nase schon, da fängt schon an. Da hat er schon eine typische Chardonnay-Note, auch eine leichte Hefe, Hefetouch schwingt mit. Und auch am Gaumen zeigt er sich einfach schon mehr geöffnet. Er ist immer noch nicht komplett präsent. Wäre schlecht, wenn es so wäre, das wollen wir ja auch gar nicht. Aber die Entwicklung ist auf jeden Fall da und erleichtert mich auch.
Ja, aber es ist schon verrückt, ne? Weil es ist wirklich eine Woche. Also es sind 10 Tage, um genau zu sein. Und es ist kein anderer Wein, aber er hat sich tatsächlich ein ganzes Stück weiterentwickelt.
Ja. Das ist die Botschaft, die wir aber auch immer wieder mitbekommen. Unsere Weine brauchen Zeit, wenn man sie jung trinkt, nimmt ein großes Glas, macht sie ein paar Stunden davor auf, gibt sie in eine Karaffe, gibt ihnen Luft und dann performen die Weine auch. Mhm. Und ich bin jetzt, ich wusste, was in die Flasche kommt, weil ich da mega glücklich war mit dem 23er Reichelsheimer Chardonnay. Ich habe vorhin ja schon zu dir auch gesagt, eigentlich können wir uns, wenn wir mal die Weine in der Flasche haben, zurücklehnen, weil wir sagen können, jedes Jahr wird auch besser, die Reben werden eben älter auch da können wir das Ganze sportlich und locker sehen. Aber natürlich ist man dann auch nachdenklich, wenn der Wein abgefüllt ist und auf einmal kann man den Wein fast nimmer erkennen. Ja. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich sage, okay, durchschnaufen, es geht in die Richtung, wo wir den Wein wieder erkennen und wo wir ihn auch wieder sehen. Und es ist sicherlich kein lauter, schwerer Chardonnay.
Also ich finde das mit Chardonnay in Deutschland, ich finde die Entwicklung super spannend. Aber sie ist auch schwierig, finde ich. Und manchmal ist sie auch so ein bisschen zu vergleichen mit den frühen Zeiten des Spätburgunders, wo dann alle irgendwie nach Frankreich geschaut haben und dachten, also ich meine, damals waren ja Barrix oder Tourneau in Deutschland noch weitgehend unbekannt, ne? Als sie, weiß ich nicht, an der Ahr oder so angefangen haben oder in Baden angefangen haben, sich ernsthafter mit Spätburgunder zu beschäftigen. Und dann kam so diese Phase von diesem gerösteten Holz und diesem Speckaromen, weil sie gar keine Erfahrung damit hatten. Und beim Chardonnay ist es manchmal auch so, finde ich. Ne? Also, dass es übertrieben laut ist oder schwer ist, teilweise üppig. Aber es entwickelt sich natürlich. Also auf der einen Seite sprießen ja Chardonnay-Weinberge wie Pilze aus dem Boden. Und ich denke, dass sie auch viel vom Weißburgunder verdrängen werden, wahrscheinlich auch mit dem Klimawandel. Auf der anderen Seite eben fehlt vielen dann auch einfach noch die Erfahrung. Aber ich finde zum Beispiel in dem Weingut, wo du ja den Hauptteil arbeitest, bei Fürst kann man eben auch so eine Entwicklung erkennen, wo das von diesen eher üppigen Weinen, auch holzgeprägteren Weinen, sich total schön entwickelt hat mit der Zeit. Ne?
Ja. Ja, also das ist, ich sag mal auch, wenn man jetzt kurz auf Bürgstadt eingeht, ist Astheim immer so eine Herzensangelegenheit. Ich habe da schon auch immer aus dem steilen Escherndorfer Lump mal rübergeschaut, Richtung Astheim in Kartäuser, wo es doch ein bisschen flacher zugeht.
Genau, der Boden weil die, ganz Klammer auf, ist. Die Firsts eben vor allen Dingen natürlich Buntsandsteinböden haben, aber eben im Kartäuser in Astheim tatsächlich auch Muschelkalkböden. Ne? Also genau. Was direkt neben Eschandorf liegt, genau, gegenüber von Volkach.
Der Eschandorfer Lump geht eigentlich über in den Astheimer Kartäuser und ist teilweise auch sehr, sehr sandig. Der Lump ist ja eher ein schwererer Boden, hat eine wahnsinnig starke Bodenauflage auch. Und der Astheimer Kartäuser ist ja schon sehr, sehr sandig. Auch die Eschandorfer, wenn die dann wieder eine Pflanzaktion in Astheim mit den Astheimer Winzerkollegen durchgeführt haben, haben sie immer so spöttisch gesagt, wir gehen mal wieder nach Astheim zum Sandschaufeln, weil einfach die Böden da so leicht sind. Und da durfte ich mich bei Fürst natürlich auch mit den Chardonnays in Astheim auseinandersetzen. Wir haben da schöne Chardonnays, auch der Chardonnay R oder auch der Astheimer Chardonnay kommen logischerweise aus Astheim. Und ich lieg halt mit Reichholzheim näher an Astheim als das eigentliche Weingut. Ich habe nur 60 Kilometer nach Astheim und bin da eben, ja, ich sag mal, normalerweise im Schnitt einmal die Woche oder viermal im Monat beim Rebschnitt ein bisschen konzentrierter. Jetzt im Sommer ist es vielleicht auch nur einmal alle zwei Wochen. Und da setzt man sich natürlich mit Chardonnay auch auseinander und diskutiert auch viel auf der Arbeit, probiert viel. Und deshalb habe ich auch die Klone so ausgewählt. Chardonnay hat ein wahnsinnig breites Klonenspektrum, ähnlich wie der Spätburgunder auch mit Selektionen, mit Champagnerklonen und. Und da haben wir viel probiert. Auch hier haben wir 6, 7 verschiedene Unterlagen gepflanzt und 5, 6 verschiedene Genetiken von sortenreinem Klon bis hin zur Selektion auch. Und da muss man gucken, wie sich's entwickelt, aber so wie sich's gerade auch im Glas entwickelt, bin ich zuversichtlich, dass wir auf einem tollen Weg sind, der auch wahrgenommen wird, glaube ich, wenn wir weiter in diese Richtung die Chardonnays machen. Und da fühlen wir uns extrem wohl, wenn wir die Chardonnays in diese Richtung in den Ertrag führen dürfen.
Ja, sehr schön. Also ich finde auch der Holzeinsatz ist total gelungen. Also es gibt ja eine ganz schöne, feine Würze in den Wein, aber es ist halt überhaupt nicht dominant. Wie hoch ist der? Also wie setzt du das Holz da ein?
Da ist es so, wir haben 30% Neuholz und dann haben wir, glaube ich, nochmal 15% Zweitbelegung. Mhm. Und der Rest sind dann alte, gebrauchte Fässer, die ich eben auch aus Bürgstadt erwerben konnte, die dann von 2017 sind, 21 und so weiter, und 16. Und die sind noch top. Und deshalb haben wir da eine gute Mischung an altem und neuem Holz auch. Aber natürlich muss man das auch so sehen, unser Betrieb ist im Wachstum. Es steht viel im Weinberg an auch. Wir haben dieses Jahr wahrscheinlich auch, so wie es jetzt ausschaut, eine schöne Qualität und schöne Erträge. Also ich bin schon ein bisschen euphorisch und auch sehr zufrieden, wie die Weinberge gerade ausschauen, sodass ich mir schon auch wünsche, dass wir da dieses Jahr wieder ein tolles Jahr haben. Und ich bin nicht oft zufrieden. Also eine Geschichte aus der Fußballjugend. Ich habe auch noch so ein halbes Herz auf dem Sportplatz irgendwo, hat man vorhin vielleicht auch schon mal rausgehört. Und für mich war es manchmal auch so, wenn wir gegen eine Mannschaft 9-0 verloren haben, bin ich sauer in die Kabine gegangen, weil ich gerne 10-0 gewonnen hätte. Und das ist schon ein bisschen bekloppt auch.
Okay, das ist schon krass.
Aber ich war wirklich dann so ehrgeizig, dass ich unbedingt noch das 10. Tor bei mir in der Mannschaft irgendwo, ja, mitgestaltet hätte oder wie auch immer. Und dann hat man doch nur 9-0 gewonnen. Und es waren Möglichkeiten da aufs 10-0. Und das spiegelt vielleicht auch wieder und hat mir sicherlich auch mein Eschandorfer Ausbildungsbetrieb mit auf den Weg gegeben, der Ehrgeiz. Und deshalb, ja, sehe ich mich da schon auch als ehrgeiziger Winzer und habe da auch einen Qualitätsanspruch. Wir haben schon auch öfter mal Auseinandersetzungen in der Familie zwischen dem Philipp und mir oder auch unserer Mutter, dass man doch noch hier und da ein bisschen besser machen kann. Oder
also weil du derjenige bist, den die anderen beiden als zu perfektionistisch empfinden, oder?
Ja, oder umgekehrt. Ne?
Auch, ja.
Also teils teilweise, letzte Woche war es ja auch extrem warm und meine Mutter hat auch unbedingt gemeint, sie muss rausgehen und muss irgendwo noch eine Laubwand heften, weil es noch nicht perfekt ist.
Okay, also ihr habt das alle irgendwie
im Blut. Und der Philipp ist ein kongenialer Partner eigentlich von mir. Er ist technisch unglaublich versiert auch und ich bin vielleicht eher derjenige, der bei der Handarbeit fokussierter ist. Wenn er mich mit dem Schlepper fahren sieht, da schlägt er alles die Hände über dem Kopf zusammen, wo er denkt, was baut denn der da schon wieder für einen Mist? Dafür schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er mal wieder beim Heften so ein bisschen vielleicht gerade Jingle Bells pfeift im Hochsommer und hier und da noch einen Trieb übersieht. Aber ich sag mal, das Match ist sehr, sehr funktional und wir können da wahnsinnig zufrieden sein, dass sich das einfach auch so getroffen hat. Und wir sind da glücklich, dass wir da ein extrem gutes Bruder-Bruder-Verhältnis haben. Kommt eigentlich immer vor, wenn ich in Bürgstadt Feierabend habe, rufe ich Philipp an auf dem Heimweg, sag so, ich wollte mal hören, was so passiert. Nicht als Kontrollanruf, sondern dass, wenn ich nach der halben Stunde Fahrzeit in Reichelsheim bin, dass man schon weiß, was ist schon passiert, wo geht die Reise hin, was haben wir heute noch vor, wer spritzt die Weinberge, wer geht vielleicht auch erstmal ins Büro, checkt da die Mails. Und deshalb sind wir da, glaube ich, beide sehr stolz aufeinander auch.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Florian.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du die Zeit genommen hast, hier uns im Taubertal zu besuchen. Und ich sage auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Und wir haben noch was vor. Wir gehen nämlich jetzt zum Weinfest.
Genau, und da lassen wir es krachen. Sowohl hinter der Bar als auch vor der Bar.
Ciao. Der Wein am Sonntag ist ein Podcast von Christoph Raffelt und seinem Büro für Wein und Kommunikation. Er freut sich über jedes Feedback zu seinen Podcasts, die ihr direkt unter www.originalverkork.de abrufen könnt oder auch bei einschlägigen Anbietern wie Apple Podcasts oder Spotify findet. Dort könnt ihr den Podcast natürlich auch bewerten. Und natürlich freut sich der Autor auch über Zuwendungen, zum Beispiel über Steady oder andere Formen,